Es ist vollbracht, ein weiterer Schritt Richtung Basketball-Weltmeisterschaft. Die Auslosung hat uns Gruppengegner beschert. Wir sprechen mit unserem Experten Tonno Gavel und mit dem Bundestrainer über die WM. Und zwischendurch legen wir uns kurz auf die Couch. Aber nur ganz kurz. Heute wird improvisiert. Guten Tag in die Runde. An diesem letzten Winterdienstag.
Oh, ja, stimmt.
Der Saison.
Richtig.
Basti ist bei uns.
Hallo.
Und guten Tag. Alex ist immer noch im Urlaub. Wahnsinn, oder? Also ich glaube, Alex kenne ich jetzt seit 5 Jahren. Ich glaube nicht, dass er jemals länger als eine Woche im Urlaub war. Die hat er jetzt überschritten. Sei ihm gegönnt. Wir müssen heute improvisieren. Das ist ein Podcast, ich will nicht sagen auf Zuruf. Aber die Sache ist die, alle sind unterwegs, Basti. Es gibt Spieltage, also es wird jeden Tag Basketball gespielt.
Ja.
BBL, Eurocup, FIBA, Europe Cup, was immer das auch ist und wo immer das auch stattfindet. Euroleague, also es ist sehr schwer, jetzt aktive Spieler, Trainer, Geschäftsführer zu erreichen, weil alle sind irgendwie unterwegs.
Ja.
Deswegen, aber das heißt ja nicht, dass wir kein Thema haben. Wir haben ja das Riesenthema Basketball-Weltmeisterschaft.
Wir haben da außerdem das möglicherweise große, oder wir wissen noch nicht genau, wie groß wir das tatsächlich noch unterbringen können, Thema All-Star-Wochenende natürlich.
Ja, das heißt All-Star-Break ist immer auch eine Zeit des Fazitziehens. Du wirst deinen MVP benennen.
Habe ich ja schon.
Hast du schon mit Will Cummings, ne?
Ja, ja.
Und, aber dann wirst du eben sagen, wer absteigt und warum und ob zu Recht.
Wollen wir das jetzt machen oder wollen wir das wann anders machen?
Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen. Wir fangen, glaube ich, an mit der WM. Also wir werden gleich noch mit den echten Experten und natürlich mit dem Bundestrainer darüber reden, was denn das bedeutet. Frankreich, Dominikanische Republik und Jordanien. Klingt wie ein interessanter Ausflug in die große, weite Welt. Es war ja, hast du die Auslosung gesehen?
Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich da gerade in Ulm war.
Ah, ja. Es war so spannend. Ich hatte echt Puls, weil das ist ja nicht so eine freie Auslosung, es gibt ja so Zuordnungen, ne? Also einige Teams sind ja gesetzt und es war ganz, ganz knapp, dass die Deutschen in die Gruppe gekommen wären mit USA und Türkei.
Ja, das
und da hatte ich extrem Bammel vor, weil dann hast du natürlich ein absolutes Spiel, auf das sich alles kapriziert gegen die Türken, was du gewinnen musst.
Ja.
Wenn du mal davon ausgehst, dass du gegen die USA verlierst. Und denn von diesem Tag an hätte man bis zum 1. September nur über dieses eine Spiel gesprochen, Deutschland-Türkei. Und das ist, glaube ich, nicht gesund und gut und schön.
Hm. Ich glaube auch, dass es natürlich schöner wäre, wenn wir die USA später treffen würden erst. Oder auch die Türkei, for that matter. Aber auch die Gruppe, das ging mir so ein bisschen unter irgendwie in der Reaktion. Ich habe nur überall gelesen, Losglück, die Deutschen haben Losglück. Und natürlich ist es verglichen mit der Gruppe Losglück. Aber so easy ist die Gruppe jetzt auch wieder nicht.
Genau, wir gehen es mal durch. Tatsächlich ist das erste Spiel dann am 1. September im Übrigen schon gegen Frankreich.
Mhm.
Mein erster Gedanke war eigentlich auch, die Franzosen sind jetzt nicht mehr so übermächtig wie in den vielleicht vor 4, 5 Jahren oder sowas. Mit einem ganz frischen Tony Parker, mit einem Boris Dior, mit was weiß ich, wen sie alles noch hatten. Sie haben jetzt, ja, Rudy Gobert.
Mhm. Unglaublich mächtiger Spieler, vor allen Dingen unter FIBA-Regeln. Also das... Die einzige Methode, den in der NBA zu neutralisieren, ist, ihn ja an die Dreierlinie rauszuziehen, weil er nicht in der Zone rumstehen darf. Aber wenn du den einfach stehen lassen kannst unterm Korb, nochmal gefährlicher.
Ja, also das deutsche Spiel wird sich ja verändern durch Dennis Schröder, logischerweise. Und Schröder zieht zum Korb und da steht Rudy Gobert, ist sicherlich eine der Geschichten, über die wir dann ab jetzt 6 Monate reden werden, täglich, Stunden.
Ja.
Was kann man dagegen machen? Wie wird das Spiel beeinträchtigen? Wird Schröder überhaupt in die Zone ziehen? Wird überhaupt irgendein Spieler in die Zone gehen, wenn man weiß, dass da Rudy Gobert ist? spannend.
Es ist halt wichtig, dass man auf der deutschen Seite, und das haben wir ja, mehrere Lineups hat, die alle werfen können. Und dann muss Rudy Gobert ja irgendwen. Also er kann ja, wenn Maxi Kleber jetzt auf der 5 ist gegen ihn zum Beispiel, den kannst du ja nicht alleine stehen lassen in der Ecke. Sowas wird halt wichtig sein, solche Lineups zu finden. Ist durchaus machbar, aber Frankreich hat natürlich auch theoretisch zumindest noch gute Flügelverteidiger, was auch immer. Also Nick Batum, Evan Fournier, die können einfach mehrere Positionen verteidigen. Mhm. Die sind allerdings auch sehr, wenn man ihre aktuelle NBA-Karriere verfolgt, schwankungsbehaftet.
Absolut.
Beide. Also beide nicht jetzt Superstars, vor denen man wirklich großen Bammel haben muss.
Und dann, ich will nicht sagen, danach hört es auch schon auf. Das meine ich jetzt gar nicht. Da kommen schon gute Spieler. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht die Mannschaft, vor der man sich komplett ins Hemd machen müsste.
Ich glaube auch nicht, nee. Also ist jetzt Frankreich mit Sicherheit immer eine Mannschaft, die allein vom Namen her irgendwie schon furchteinflößend ist. Aber für mich jetzt nicht unter den Top 5 der Titelkandidaten in diesem Jahr. Deutschland wahrscheinlich sogar mit dem zumindest ausgeglicheneren, längeren Kader als die Franzosen.
Also, da hast du direkt die Franzosen zum Einstieg. Ich finde das gar nicht schlecht. Mal an, wenn du gewinnst, dann hast du es gewinnst, das Ding. Ja. Dann ist schon mal natürlich Flagge ganz nach oben gezogen und hurra, volle Kraft voraus. Dann geht's gegen die Dominikanische Republik. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Haufen, hätte ich fast gesagt, weil sie ja sehr wahrscheinlich mit Karl Anthony Towns spielen.
Jawohl.
Aus der NBA.
Und mit Al Horford.
Mit Al Horford. Auch. Und sie haben noch einen dritten NBA-Spieler, Angel Delgado von den LA Clippers.
Okay.
Der ist da im Kader.
Angel Delgado. Habe ich den jemals gesehen? Ich musste mal googeln.
Der hat ein Spiel für die Clippers auf dem Tacho.
Angel Delgado.
Mhm, genau. Und dann gibt es...
Weißt du, woran man erkennen kann, dass Leute nicht viel Einsatzzeit in der NBA bekommen, wenn ihr Wikipedia-Bild unscharf ist? Wenn es nur so Pixel sind. Schaut es euch das gerne mal zu Hause an. Angel Delgado kann man nicht erkennen auf dem Bild. Und tatsächlich... Aber ist jetzt... Achso, ist jetzt in der G-League bei den Agua Caliente Clippers.
Ja, also ganz klar beim Farmteam da. Ja. Und wir haben auch einen BBL-Spieler, der dort spielt, den wir da wiedersehen werden. Und zwar echt einen guten. Eine Nachverpflichtung von Science City Jena. Ronald Roberts.
Ronald Roberts ist für die, stimmt, richtig, ja. Der ist Dominikanische Republik, ja, klar.
Das heißt, du hast Al Horford, Cat, Karl Anthony Towns und Ronald Roberts. Der ist ja auch 2 Meter und 3.
Mhm.
Also das ist schon mal
Länge, vor allen
Länge,
Dingen.
Länge, Athletik.
Vor allen Dingen, wenn man gegen Rudy Gobert noch eine Lösung hat, die theoretisch funktionieren kann. Wenn Karl Anthony Towns so spielt, wie er zurzeit in der NBA spielt, dann brauchst du mehrere Lösungen gegen den, weil der eben auch draußen verteidigen kann. Der kann werfen, der kann alles im Prinzip. Al Horford, ein hervorragender Spielmacher. Also, Leute haben halt die Dominikanische Republik gesehen im Topf und dachten sich, ja.
Nee.
Aber das ist wirklich ein harter Gegner.
Das ist ein harter Gegner.
Ja.
Also,
ich weiß halt nicht, wie gut die das Konzept auf die Reihe bekommen, da mit so vielen Großen zu spielen, ob Al Horford und Karl Anthony Towns zusammen funktionieren kann. Ich würde vermuten, ja, weil Al Horford mit allem funktioniert. Der ist wie Erdnussbutter im Prinzip, den kannst du überall,
echt?
Kannst du in jedes Lineup reinschmeißen, vollkommen
aber
egal.
Aber Erdnussbutter, komm jetzt, du, ich weiß, welches Thema du jetzt aufmachen willst, aber Erdnussbutter passt doch nicht zu allem.
Doch, Erdnussbutter passt zu allem.
Nein.
Du kannst ein Stück Papier mit Erdnussbutter essen.
Aber nicht Bierschinken zum Beispiel.
Ja, klar, natürlich.
Du würdest Brot mit Erdnussbutter bestreichen und ein Bierschinken drauflegen?
Du kannst dieses Launchpad hier mit Erdnussbutter beschmieren und ich esse es. Ist mir egal.
Ich glaube, es sagt viel aus über dein Verhältnis zu Erdnussbutter.
Ja, und zu Essen generell. Gott sei Dank sieht man mich ja im Podcast nicht. Ist immer schon schlimm genug, wenn ich die 2 Minuten vor der Kamera stehen muss bei den Live-Übertragungen.
Du fühlst dich da nicht wohl?
Nee.
Warum nicht?
Mach ich nicht. Bin zu dick geworden.
Ja, aber durch Erdnussbutter?
Ja, durch vieles.
Du isst jeden Tag Erdnussbutter?
Nee, nicht jeden Tag, aber ab und zu.
Okay, also wir haben festgestellt, die Domrep, da gibt es wahrscheinlich auch günstig Erdnussbutter. Ist das nicht so ein Heimatland der Erdnussbutter?
Boah, da überfliegst du mich jetzt. Ist die
Dachte ich so, weiß ich nicht, keine
Dominikanische
Ahnung. Dachte so irgendwie da, Karibik in der Gegend, die essen gerne Erdnussbutter. Naja, wurscht. Also jedenfalls, das ist nicht mal einfach so hergespielt. Die Jungs da von der Domrep. Das ist jetzt wirklich, wo man denkt, okay, Frankreich und Deutschland kommen da eine Runde weiter. Ich glaube auch, dass das ein knackiges Spiel werden kann. Den Rest dieses Teams, den kenne ich auch noch nicht, aber mir reicht schon, dass da Karl Anthony Towns und Al Horford rumlaufen. Und wenn da ein NBA, also Angel Delgado, 6'10, also auch 2'8 groß,
ja.
Weiß ich nicht. Was immer er auch abliefert bei den Clippers und dem Farmteam, schlecht scheint er auch nicht zu sein. Und Ronald Roberts eben von Science City Jena, also da haben wir schon mal 4 Spieler, wo man sagen muss, okay. Ja. Jordanien, also da muss ich sagen, da hört es dann auch bei mir persönlich auf. Ich habe da mal geschaut, die haben einen Amerikaner, jetzt kommt mein Lieblingswort, naturalisiert, der da spielen darf. Da Tucker heißt der Junge.
Ja, habe ich auch gesehen.
Und der spielt in Argentinien.
Ja.
Normalerweise. Ja, auch so ein Weltenbummler. Alle schon gesehen in seinem Leben. Der hat in meiner Datenbank 6 Länderflaggen, also wo er schon überall gespielt hat. Das ist ganz spannend. Der kennt sich aus und das ist wohl ihr Go-To-Guy. Der hat über 20 Punkte gemacht in der Quali. Ein Shooting Guard, 1,93 groß, also da denke ich mal einfach Ballermann und Söhne, der nagelt alles drauf, was geht, hat alle Freiheiten. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, die Mannschaft, die man am ehesten dahin...
Pflichtsieg, würde ich sogar sagen, wenn man weiterkommen will. Sie haben noch Ahmet Diverdioglu von Fenerbahce Istanbul. Der ist auch für die jordanische Nationalmannschaft im Einsatz tatsächlich. Spielt bei Istanbul in der... Euroleague geht's nicht allzu.
Ja, aber ich weiß nicht genau, wie das dann mit das oft, wenn das jemand ist, der naturalisiert ist nach diesen Fieberregeln, darfst du nur einen davon im Kader haben.
Ah, ja.
Also vielleicht haben die sich abgewechselt, wenn der Tucker nicht konnte, dass der.
Ja. Ich hatte auf jeden Fall mit Ismail Akpina drüber gesprochen, als ich in Ulm war, und der meinte, ja, der ist das ist der Einzige, den er kennt, und der ist auch gut. Und der spielt da mit. Aber
ja.
Also er meinte, er wird da mitspielen. Die kennen sich wohl irgendwie auch.
Wie gesagt, da werden wir uns auch noch schlau machen müssen. Wir haben ja viel Arbeit vor uns. Denn ja, wir werden ja die gesamte WM komplett übertragen, alle Spiele live zeigen. Und entsprechend müssen wir uns auf jede Mannschaft vorbereiten und wissen, mit wem wir es da zu tun haben.
Richtig.
So, das ist die deutsche Gruppe. Wir haben uns überlegt, Basti, und zwar vor wenigen Minuten, ob wir einmal kurz für diese WM fliegen.
Komplett unvorbereitet, komplett improvisiert, Blindflug.
Aber es ist eigentlich völlig Banane hoch 100, aber es macht halt wahnsinnigen Spaß, innerhalb von 8 Pass Minuten auf. 30 den Weltmeister zu ermitteln.
Ich kann dir genau sagen, wie lang es Spaß macht. Von dem Gedanken jetzt, dass es dir Spaß machen wird, bis du Gruppe A siehst und mir dann bestimmt sagen kannst, wer von denen denn weiterkommt.
Ja, genau. Gruppe A wäre die Wunschgruppe von Henry Grödel gewesen, mit Elfenbeinküste, Polen, Venezuela und China. Ich glaube, Elfenbeinküste ist stark. Also ich glaube das einfach. Und deswegen sage ich da, bei allem Respekt vor den Polen, dass das Experiment Polen zum ersten Mal bei einer WM seit 52 Jahren beendet sein wird.
Meinst du?
Ich glaube, dass die Elfenbeinküste weiterkommt.
Und?
Ja, und China.
Sind wir uns da so sicher? Sind wir da so?
Also
sind die.
Die sind jetzt nicht so gut.
Sind die
so
Wettquoten
gut,
schon raus dafür? Also ich bin mir da nicht so sicher. Also da ist, China hat ja, diese ganzen Spieler von China im Kader, die spielen halt alle in dieser extrem isolierten chinesischen Liga.
Ja, aber die machen seit 3 Jahren nichts anderes, als jeden Tag 16 Stunden zu trainieren.
Ich erinnere dich nochmal, dass die chinesische Liga eine Liga ist, in der Jimmer Fredette, der berühmte Jimmer Fredette, 45 Punkte pro Spiel erzielt. Der hat einen Average von 45 Punkten. Ich weiß nicht, ob er den jetzt noch hat, aber er hatte ihn über eine längere Strecke.
Jimmer Fredette,
der für die, was war das, Chicago Bulls 2 Minuten gespielt hat oder so.
Ja, weil sie ihn nicht richtig eingesetzt haben.
Ja, klar, natürlich. In China haben sie das alles rausgefunden. Ich bin mir nicht so sicher, ob China wirklich die Mannschaft ist, die da weiterkommt. Polen hat ein paar solide Spieler im Kader, wie The Polish Hammer, Marcin Gortat, der mit Sicherheit dabei sein wird. Lampe, der auch lange Euroleague-Erfahrung, NBA-Erfahrung hat. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob China wirklich den absoluten Durchmarsch machen wird. Also meine beiden Teams wären...
Also die Elfenbeinküste hat Nigeria in der Quali. Nigeria ist eigentlich ein gutes Team. 72-46 geschlagen.
Ja, ein Spiel.
Ja gut, aber... Also, Ich glaube, dass die Elfenbeinküste gut ist.
Sag mir mal einen Spieler von der Elfenbeinküste.
Weiß ich nicht.
Ich kenne einen, der spielt bei Nancy. Das ist dieser Diabaté.
Okay.
Und ansonsten hört es schon auf. Hm. Venezuela hat theoretisch noch Grievous Vasquez.
Wir wollten doch die WM durchspielen in 8 Minuten
genau,
30.
Siehst du genau, wie kompliziert es ist. Okay, dann einigen. Wir müssen uns jetzt einigen.
Ja, genau. Nimm du einen?
Polen.
Oh, echt?
Ja.
Dann nehme ich... Ich nehme schon China. Ich glaube, dass die Chinesen das irgendwie hinbekommen.
Dann haben wir Polen und China aus Gruppe A. Und die würden dann in der Zwischenrunde theoretisch treffen auf die beiden Bestplatzierten aus Gruppe B. Und da können wir dann direkt weitergehen.
Die kommen auf Gruppe B, genau. Und da haben wir Russland, Argentinien, Korea und Nigeria. Und da gehe ich jetzt mal stumpf mit Russland und Argentinien.
Ja, ja.
Okay. Schreibst du das alles mit eigentlich? Und ja, wir haben jetzt, ja, wir müssen das Problem ist, dass wir das alles gleich wieder vergessen haben. Ja. Und haben in der Gruppe C Spanien, Iran, Puerto Rico und Tunesien. Ist das jetzt Quatsch, was wir machen? Wir machen das jetzt einfach eisenhart, oder?
Ja, ja. Wir sind so tief drin, dass wir es durchziehen müssen.
Oh, okay.
Also als Gruppe B haben wir Russland und Argentinien. Ja,
genau. Und
dann Gruppe C.
Gruppe C, Spanien und Puerto Rico, würde ich sagen.
Gruppe C.
Also Puerto Rico. Doch, ja.
Ja.
Tunesien,
ja.
Iran, sorry. Gruppe D, Angola, Philippinen, Italien und Serbien. Da könnten wir jetzt ganz klassisch die beiden europäischen Teams nehmen. Mhm. Einfach mal um das Thema... Warum eigentlich nicht? Die Serben auf jeden Fall. Die Serben sind super stark, wenn die alle kommen, da die ganzen NBA-Spieler. Und die Italiener sind auch immer eine gute Mannschaft. Also Serbien, Italien, Gruppe D. Mhm. Gruppe E. Da wäre ich jetzt bei USA und ich glaube, dass die Tschechen vielleicht sogar besser als die Türken sind. Ich weiß es nicht. Aber nimm die Türken. Die Türken liegt auf der Hand.
Türken. Ja, Türkei, USA.
Genau, USA, Türkei.
Das ist mein Tipp, genau.
Gruppe F, Griechenland, Neuseeland, Brasilien, Montenegro. Wow. Boah, ich weiß nicht, wie stark die Brasilianer sind.
Für mich sind es Neuseeland und Griechenland.
Neuseeland und Griechenland?
Ja. Neuseeland hat Steven Adams, der räumt alles ab, das ist vollkommen egal.
Okay.
Und Griechenland, The Greek Freak, wenn er wirklich mitspielt.
Ja, genau.
Unstoppbar.
Brasilien, Montenegro, auch unangenehm, aber vielleicht nicht tief genug. Aber wer hat Neuseeland noch? Okay, wir nehmen Griechenland und Neuseeland.
Ja.
So, unsere Gruppe. Ich glaube, dass wir Gruppensieger werden, dass wir Frankreich schlagen. Also Deutschland und Frankreich.
Ich bin kein großer Frankreich-Believer insgesamt.
Ach komm.
Also ich muss natürlich für Deutschland tippen. Das geht ja
du
nicht
würdest
anders.
Es jetzt wohl nicht hier rauswählen, direkt in der Vorrunde. Hm.
Ich sag Deutschland und Domrep tatsächlich.
Ja, komm, dann noch Domrep. Also, Wer weiß. Und Gruppe H, das ist jetzt die Überkreuzgruppe, die für uns interessant ist. Das ist eben auch sauschwer. Kanada, Senegal, Litauen und Australien. Die Australier haben natürlich diverse gute Spieler. Also, sie haben Ben Simmons logischerweise. Ich weiß nicht, ob Kyrie spielt, Kyrie Irving?
Weiß ich auch nicht.
Keine Ahnung. Kyrie Irving ist...
Viel wichtiger, Xavier Cooks.
Xavier Cooks. Dann hast du noch Joe Ingles von Utah.
Jingling Joe.
Du hast Patty Mills. Mhm. Tone Maker. Detroit.
Ist der in Australien?
Hm.
Ja, wirklich?
Ja, 7'1".
Ja, ich kenne ihn schon, aber ich wusste nicht, dass der für Australien spielberechtigt ist. Ich weiß nur, dass er aus dem Sudan kommt, aber tatsächlich, ja.
Und dann hast du natürlich Aaron Baines, den Teamkollegen von Daniel Theis.
Ja, richtig, richtig.
Also das ist schon Knickknack. Dann hier Ryan Breckhoff, der hat letzten Jahre in Europa gespielt, sehr guter Schütze. Aktuell hat, glaube ich, bei Dallas einen Vertrag oder sowas.
Ja. Also Litauen, Kanada, Australien ist echt eine enge Kiste. Ich würde sagen, dass wenn man jetzt nur den Kader anschaut, dann ist Australien wahrscheinlich sogar am besten besetzt von denen.
Und ich gehe ganz, ich würde es lieben, wenn sie weiter kämen, weil ich ein großer Fan dieses Landes bin, aber ich glaube nicht an die Litauer. Ich glaube nicht dran. Kanada ist glaube ich, wenn Kanada alle aktivieren kann, Andrew Wiggins, Tristan Thompson.
Anthony Bennett, der wieder gut aufspielt in der G-League tatsächlich.
Echt?
Trifft jetzt seine Dreier.
Okay.
Soll nächstes Jahr angeblich wieder einen NBA-Vertrag bekommen.
Ach komm, ja. Ach du liebe Zeit. Dann hast du, wen hast du denn noch?
Du hast Corey Joseph noch.
Corey Joseph.
Auf der Point Guard-Position.
Der ist aber, ja, der ist auch schon ein paar Jahre älter der jetzt. Ist, ne? Ja. Aber es geht noch, ja, 91er Jahrgang. Dann Dylan Brooks.
Mhm.
Von den Memphis Grizzlies.
Ja. Du hast natürlich Shai Gilgeous-Alexander von Clippers, den Los Angeles Clippers.
10 Punkte im Schnitt.
Das ist Trey Lyles, Justin Jackson. Also du kannst fast eine komplette NBA
Nick Stauskas.
Mannschaft zusammenstellen, ja. Also Kanada
ist unter Coach Gordon Herbert, sehr wahrscheinlich.
Mhm. Es ist ja nicht zu Unrecht die goldene Generation, ja, so ein bisschen des kanadischen Basketballs.
Okay, wir machen Folgendes, weil wir nehmen Deutschland ungeschlagen mit in diese Gruppe und sagen aber, das ist jetzt nicht ganz unwichtig, dass die Australier ungeschlagen bleiben.
Okay.
Kanada kommt eine Runde weiter mit einer Niederlage, eben gegen Australien.
Australien.
Aha. Australien und Kanada, Litauen, sorry, fällt raus. Entscheidend ist, dass Kanada eine Niederlage hat, weil die Wertungen werden übernommen.
Richtig. So.
Für unsere nächste Gruppe.
Und wir sind ungeschlagen und haben also dementsprechend gegen die Dominikanische Republik gewonnen, die dann eine Niederlage haben.
Genau. Jetzt machen wir erstmal die Runde, in die wir dann kommen. Wir kommen in die Gruppe L in der Zwischenrunde.
Mhm.
Wir werden spielen gegen Kanada und Australien,
mhm,
und werden eine Partie davon gewinnen, nämlich gegen Kanada,
mhm, mhm,
und gegen, ja, Australien verlieren.
Dann haben wir eine Niederlage, Kanada hat zwei Niederlagen. Und dann
werden Zweiter in der Gruppe L.
Zweiter in der Gruppe L. Und Erster ist dann dementsprechend
Australien.
Mhm.
So, und wir werden dann, da wir Zweiter in der Gruppe L werden, gegen den Ersten der Gruppe K spielen. Also jetzt kommt die Gruppe K.
Puh.
Die Gruppe K, pass auf, Basti, ist aus dem Ersten der Gruppe E, ja, Zweiten der Gruppe E, Erster Gruppe F, Zweiter Gruppe F.
Also Türkei, USA, Neuseeland, Griechenland.
Okay, scheiße. Das würde bedeuten, wir würden gegen die Amis spielen im Viertelfinale.
Oder gegen die Griechen. Giannis alleine.
Nein. Ah, das bedeutet, wenn die Amis in der Gruppe K Erster werden,
dann haben wir die.
Würden wir im Viertelfinale gegen die Amis spielen.
Richtig. Also müssen wir es irgendwie schaffen, Erster zu werden den Amerikanern was ins Essen zu mixen.
Oder die Amis verlieren ein Spiel gegen.
Gegen Griechenland.
Gegen Griechenland.
Gegen Giannis Antetokounmpo.
Nee, aber nur Giannis kann es ja auch nicht richten.
Klar. Hast du schon mal NBA geguckt? Hast du die Bucks angeguckt irgendwann mal?
Oh mein Gott. Okay, bevor wir uns jetzt hier aufreiben, aber wir sind an einem interessanten Punkt angekommen, wie schlagen wir die Amerikaner im Viertelfinale, können wir schon mit unserem ersten Experten darüber diskutieren. Und der kennt sich im internationalen Basketball sehr gut aus, weil er europäisch alles schaut, weil er Euroleague mit uns schaut, weil er unser Experte ist und weil er einfach ein sehr, sehr breites Spektrum hat. Und bei diesen Turnieren ja auch schon dabei war. Wir grüßen Anton Gavel.
Hallo, hi.
Tonno, wir haben gerade über die WM gesprochen, Basti und ich, und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben innerhalb von 8 Minuten diese WM durchgerechnet, wer gewinnt und wer kommt weiter. Das macht einfach unheimlich viel Spaß.
Okay.
Wir kommen zu einem Problem. Nach unserer Rechnung trifft Deutschland im Viertelfinale auf die USA. Das ist nicht gut, oder?
Ja, gut ist es natürlich nicht. Also ich glaube, wichtig wird wissen, was für eine Mannschaft die USA haben wird, aber nichtsdestotrotz eine schwierige Aufgabe. Ja.
Wir werden das gleich mit dir noch mal zusammen durchgehen. Wir fangen noch mal von vorne
oh
an. Aber mal abgesehen davon, wenn jetzt so eine Auslosung kommt, du bist ja nun ehemaliger Spieler, Nationalspieler, macht man solche Rechenspiele dann auch schon daheim, also als Spieler, und guckt mal, wer gegen wen und ob, wenn man eine Runde weiterkommt, oder denkt man sich, okay, bis dahin, abwarten erstmal.
Nee, man macht das schon natürlich. Also man weiß ja vorher, wie die Gruppen danach aussehen, an wen man treffen kann. Wenn ein nächstmöglicher Gegner sein kann. Also die Rechenspiele fangen ja schon eigentlich direkt nach der Auslosung dann an.
Dann fangen wir doch mal an. Wie findest du denn die deutsche Gruppe? Frankreich, Domrep, Jordanien.
Ja, also ich glaube, das ist eine absolut machbare Gruppe, das muss man schon sagen, obwohl ich die Dominikanische Republik schon einen Gegner sehe, das, der Schwierigkeiten bereiten kann. Mhm. Natürlich mit Frankreich wissen wir. Und Jordanien muss da eigentlich eine Aufgabe sein, die man ohne größere Probleme meistern musste.
Ja.
Also ich glaube, dass man die ersten zwei Plätze auf jeden Fall erreicht. Ich finde es natürlich schade, dass man direkt das erste Spiel gegen Frankreich hat. Ich würde mir lieber wünschen, dass einer von den anderen Gegner als erster Gegner ist, da hat man ja mehr Zeit, sich vorbereiten.
Okay. Ja, weil Basti ist übrigens der Meinung, dass die Franzosen es gar nicht schaffen, eine Runde weiterzukommen. Das ist nicht, wie siehst du die Franzosen momentan? Wir haben halt so Rudi Gobert, wenn der da nach FIBA-Regeln in der Zone stehen darf, ohne dass er da raus muss, der blockt da hinten alles weg für unsere Schröders und Loos, die da auf dem Weg zum Korb sind. Wie siehst du so einen Spieler, der so dominant in der Defensive ist?
Es ist schon eine unglaubliche Verstärkung für diese. Also ich glaube, Gobert gerade in der Mitte, aber ich meine, man muss ja auch verstehen, was für Spieler da noch dazukommen. Also ich glaube nicht nur Rudi Gobert, aber wenn man jetzt Hertel nimmt oder De Colo, ich weiß nicht, ob die alle jetzt noch mitspielen werden, also De Colo, aber ich glaube, wenn sie den bestmöglichen Kader zusammenstellen, dann ist es schon eine Mannschaft, die unter die Top 8 in der Welt gehört, sicherlich vielleicht sogar höher. Deswegen, ich sehe die schon eigentlich als Favorit der Gruppe, also, da muss man schon sagen, vor Deutschland, obwohl ich denke, dass das Spiel gleich als erstes Spiel, da kann Deutschland natürlich gewinnen, das sehe ich so, weil das auch als erstes Spiel der WM ist, aber ich glaube nicht, dass sie die Gruppe nicht überstehen würden.
Obwohl, also wir sind die französischen Spieler mal durchgegangen, klar, man weiß immer nie genau, wer spielt, ne? Das ist das große Problem, aber du hast einen Evan Fournier zum Beispiel aus der NBA,
Ich glaube, das wird, Batum, und dann haben wir ja die ganzen Spieler, die entweder in Eurocup mit auch Lesor, also unter dem Korb sind sie auch stark, Lesor oder auch, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber aus Valencia, der Navizier oder wie man genau seinen Namen ausspricht, Momo, von FS kann ja mitspielen, das sind ja Beauvoir und die haben ja schon eine Mannschaft, die ist extrem stark, Edwin Jackson, wenn man einen Scorer braucht, also das ist, ich glaube, da wird die Qual der Wahl, so wie bei Deutschland eigentlich, wer überhaupt zu wem mitgehen darf.
Ja, Domrep haben wir auch angerissen. Karl Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves, natürlich der ganz große Name, einer der größten NBA-Namen überhaupt für die Domrep. Al Horford noch dazu von den Boston Celtics. Dann haben wir noch einen Angel Delgado gefunden, der im Kader der Clippers steht, der dir wahrscheinlich auch was sagen wird.
Ja, ich meine dazu noch Edgar Sosa, der früher mal gespielt hat in Ulm. Also sind schon, das ist ja eine Mannschaft, die vor allem auch das wird eine schwierige Aufgabe. Also ich bin gespannt, die spielen mit sehr viel Härte, mit sehr viel Aggressivität und die stehen ja auch gar nicht so schlecht in der Weltrangtabelle. Also ich denke, dass es keine einfache Aufgabe wird.
Wir haben ein bisschen Trivia für dich vielleicht. Müssen wir mal schauen, ob du das hinbekommst. Warte. Welcher Spieler aus der Easy Credit BBL kommt denn aus der Domrep und ist ein Kandidat für die Nationalmannschaft?
Das ist von Science City Jena, Roberts,
glaube ich. Wow, sehr gut, sehr gut. Perfekt gelöst, klasse gemacht. Aber bist ja auch Experte, Tonno, keine Frage. Das ist eben auch noch ein 2,3-Spieler, super athletisch, also auf den großen und auf den athletischen Positionen ist da durchaus einiges vorhanden. Ja, wir haben dann noch über die Konstellation gesprochen, die in der Zwischenrunde auf die Deutschen zukommen könnte. Das ist ja auch eine ganz spannende Gruppe mit Kanada, Australien und Litauen als den, die man da in der Verlosung haben muss. Hast du da auch schon eine Meinung zu?
Ja, das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Gruppen. Ich meine, Senegal gehört nicht wahrscheinlich zu den Favoriten, trotzdem unangenehmer Gegner als wahrscheinlich der vierte in der Gruppe. Und dann muss man sehen, wie überhaupt Kanada aufläuft, also mit welchen Spielern. Ich weiß, es schwierig. Also ich würde sagen, sogar Kanada und Litauen weiter und Australien draußen. Also das hört sich schwer an. Ich weiß das, aber ich weiß es nicht. Also da ist es natürlich unglaublich schwierig, dazu sagen, wer da jetzt von diesen drei Mannschaften weiterkommt. Litauen, sind ja auch davon ab, wer da alles mitspielt. Aber ich glaube, dass die, wenn sie die Schützen alle dabei haben, und da sind fast alle Spieler, die da spielen, dann wird es schwierig für die Gegner einfach, sich darauf einzustellen. Und ich glaube, die anderen Mannschaften, Kanada und Australien, können auch die Einzelspieler eher bisschen zurückgreifen auf diese 1 gegen 1 athletische und ich glaube, Litauen kann da trotzdem gut dagegen halten.
Mhm. Ja, und dann kamen wir eben darauf, dass für den Fall, dass wir da weiterkommen und spielen mit Kanada, Australien, Litauen, also zwei von denen oder Senegal, wie auch immer, du nimmst die Ergebnisse aus deiner Vorrunde mit. Mhm. Wir haben jetzt hier super optimistisch gesagt, wir gewinnen alle Spiele. Frankreich, okay. Domrep und auch Jordanien und erlauben uns dann eine Niederlage von mir aus gegen die Australier, wie auch immer, und werden dann Zweiter in dieser Zwischenrundengruppe. Dann käme man im Viertelfinale, für den Fall, dass sie da durchgehen wie durch Butter, auf die Amerikaner. Und das wäre natürlich dann, also wenn wir das vermeiden wollen, müssen wir auch die Zwischenrundengruppe gewinnen.
Okay, also so ist die einzige Möglichkeit, wie man USA aus dem Weg kommt.
Ja, zumindest dann nicht im Viertelfinale betrifft. Also man käme dann auf die Amis dann im Halbfinale wahrscheinlich. Also wenn man das Viertelfinale gewinnt, da bin ich aber, so weit sind wir noch nicht vorgedrungen.
Ja.
Aber in jedem Fall, ja, wäre es dann im Ende doch besser gewesen, sie in der Vorrunde zu haben, weil, wie Ingo Weiß, der DBB-Präsident, es sich gewünscht hat, dann trifft man sie, könnte man sie erst wieder im Finale treffen. Aber jetzt legen wir über ungelegte Eier hier.
Naja, also ich glaube, die Tschechen freuen sich schon, dass sie die in der Gruppe haben, also in der ersten Gruppe, aber ja, mein Gott, es wird schwierig. Man kann ja natürlich jetzt versuchen zu rechnen, aber gut, die Aufgabe wird natürlich versuchen, auch in der Zwischenrunde der Erste zu sein. Aber das ist jetzt schwierig. Ich glaube, man muss natürlich erstmal die alle Spiele, wie du gesagt hast, in Gruppe überhaupt gewinnen. Und das wird schon schwer genug, gerade in dem ersten Spiel gegen Frankreich, Stadionsturnier. Und für mich ist immer so eine Sache, gerade beim deutschen Kader, hoffentlich geht man gesund in dieses Turnier. Nein. Also, dass man da keine Verletzungen noch jetzt irgendwie entstehen, ob das jetzt Vorbereitung ist oder Ende der Saison, nicht, dass da irgendwelche langwierige noch Verletzungen dazu kommen, weil dann kann der Zaun natürlich schon früh enden.
Ja. Ja, wir gehen also bei aller Vorfreude und bei aller Vorab Interpretation, wie es ausgehen kann, müssen wir natürlich immer davon ausgehen oder wollen wir auch davon ausgehen, dass alle gesund sind, bei allen Teams. Ja. Ja, was nicht der Fall sein wird, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Schröder sich eventuell verletzen könnte oder sowas, das macht ja keinen Spaß. Ne? Insofern, wer ist denn so in deinem Kader? Wir haben schon mal so ein paar Meinungen ja eingeholt. Wir haben ja auch schon mal so ein bisschen drüber philosophiert, zum Beispiel ein Pascal Roller hat einen Andi Obst mit im Kader drin, weil er sagt, naja, du brauchst so einen von draußen, der so alles reinballern kann, so auch mal aus 8 Metern oder so. Ist das auch für dich so ein Spieler, wo du sagst, ja, nicht der allergrößte Name, aber wichtig?
Ja, für mich wäre er auch gesetzt. Also ich habe ihn auf der 2 auf jeden Fall mit dabei. Ich habe also auf der 1 hätte ich natürlich mit Dennis und Mahodo die 1er, auf der 2 glaube ich, dann Andi Obst und ich würde Yoshiko Saibu nehmen. Das wären so die 2.
Saibu ist der Appi, ne?
In dem Falle wäre ich, ja, würde ich ihn nehmen, wenn ich jetzt Bundestrainer wäre. Gott sei Dank bin ich das natürlich nicht, aber das ist meine Meinung. Dann haben wir die 3-3er sogar, würde ich nehmen, also mit Robin, Paul und Nils, da sind wir schon bei 7 Leuten. Mhm. Und auf der Großen ist mit Danilo, mit Maxi, mit Daniel und Joe sind weitere 4. Und dann ist ja nur noch ein Platz, glaube ich, frei, das ich habe. Und entweder muss man sich dann entscheiden, ob man noch einen kleinen, wie zum Beispiel Ismer jetzt nimmt, oder noch einen großen wie Mike. Also ich würde jetzt das wäre noch einer von denen wahrscheinlich, den ich dazu nehmen würde.
Also in deinem Kader jetzt kein Mo Wagner, kein Bonga?
Nee, da hab ich nicht. Also ich finde, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn von den 2 jemand, dann wahrscheinlich den Mo Wagner. Aber ich sag Bonga finde ich noch nicht. Also ich ist nicht auf meiner Liste, aber wie gesagt, das ist alles nur meine Meinung. Wie gesagt, ich bin ja auch froh, dass ich das natürlich am Ende nicht entscheiden muss.
Ja, interessant auf jeden Fall. Also nicht, dass ich jetzt das anders sehen würde, aber Saibu vor Akpinar, sicherlich eine spannende Geschichte auf der Position, einer der umkämpften Spots. Was spricht da aus deiner Sicht für Saibu?
Naja, es kann ja, wie gesagt, ich habe ja noch einen Spot frei. Und deswegen nehme ich noch mein Esmet und versuche dann mit vier Großen durchs Turnier gehen. Und kann man natürlich News als kleinen Vierer nehmen, wenn man vielleicht ein bisschen Small spielen will. Oder vielleicht sogar auch Robin auf der Vier. Also man kann ja natürlich mit Esmet einen weiteren Kleinen nehmen.
Ja.
Da würde natürlich dann Mike draußen bleiben. Und wenn man natürlich aber Mike nehmen würde, dann hat man andere Möglichkeit unter den Körben.
Ja.
Aber ja, dann haben wir fünf Große, wirklich auch Große, und ich kann mir schwer vorstellen, dass man mit Maxi auf der 3 oder so spielen konnte.
Okay, also aber so ein Zirbis bringt nochmal so eine andere Farbe mit rein in die ganze Geschichte.
Genau.
Ne? Nochmal so ein
genau.
Banger, so einen klassischen Sealer da unterm Korb, der ja etwas andere Spielweise hat als jetzt vielleicht ein Vogtmann logischerweise oder ein Bartel.
Ich würde das auch so sehen, wie das Turnier geht. Das heißt, am Sehen kann man treffen. Also Gruppe Hype weiß man jetzt schon, die Zwischengruppe weiß man auch. Also auf was für Spielertypen kommt es an? Also haben wir jetzt mit Gobert oder ich weiß nicht, ob Bajensar oder wie da jetzt kommen, ob sie da spielen oder nicht. Man muss natürlich gucken, weitere Gruppen mit Aaron Baines und sowas bei Australien oder wie die alle da heißen, dass ob man dann mehr große Leute braucht oder vielleicht man sich jetzt versucht, mit den Guards irgendwie dagegen zu halten. Also ich glaube, man muss schon im Turnierverlauf schauen, was da besser passen würde.
Mhm. Du hast ja selber auch schon solche Turniere gespielt. Was ja immer extrem wichtiger Faktor ist das Thema Energie. Man spielt jetzt, die Deutschen spielen am 1., 3. und 5. September, also 3 Spiele innerhalb von 5 Tagen. Wenn es dann weitergeht, wovon wir ausgehen, spielst du direkt am 7., glaube ich, weiter und am 9., also du spielst im Grunde jeden zweiten Tag. Was macht das mit einem, wenn man ja jetzt auch schon in der normalen Saison bei 2 Spielen pro Woche sagt, dass man am Limit ist, wenn man dann plötzlich über 14 Tage alle 2 Tage spielen muss?
Naja, das ist so ein Playoff-Modus. Ich glaube, dass viele Spieler oder gerade die meisten Spieler da damit klarkommen werden, weil es ist schon so ein bisschen natürlich noch ein größerer Playoff-Modus oder sagen wir mal noch ein schwierigerer Playoff-Modus. Aber ich glaube, dass man das auch im Training gut dosieren kann. Also der Henry kann das natürlich auch ein bisschen vielleicht mit verschiedenen Spielen oder auch mit dem in Hamburg mit dem Turnier 3 Tage, 3 Spiele zu haben. Man kann das ja natürlich testen und alles auch so hinlegen und vorbereiten, dass man genau diese Dosierung auch hat. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, gerade wenn man WM spielt, da jeder freut sich drauf. Und ich glaube nicht, dass das Energie das Problem sein wird. Ich hoffe nur, dass die Verletzungen kein Problem werden. Das ist das Einzige. Also wenn sich im Turnier natürlich, wenn man 12 Leute nur dabei haben kann und sich dann einer verletzt, dann wird es schon knapp. Also da fände ich natürlich besser, wenn man mindestens 2, 3 Spieler noch irgendwie im Hintergrund haben könnte, die man vielleicht nachmachen kann.
Dann gibt es noch das Thema der Akklimatisierung. Man geht natürlich in eine völlig andere Zeitzone. Also Shenzhen ist aktuell und wird auch dann wahrscheinlich 7 Stunden weiter sein als momentan hier in Deutschland. Der Plan des DBB ist es, ohne dass das fix wäre, aber der Gedankengang ist es, dass man nach dem Supercup in Hamburg, Mitte August, live bei Magenta Sport, alle Spiele, dann nach Japan fährt. Ja, und da nochmal 2 Spiele absolviert, dann bist du schon mal, ich sag mal so, in der Nähe so ungefähr und läufst da noch 10 Tage rum und spielst und trainierst und findest dich als Mannschaft. Wie findest du als Spieler diese Idee zu sagen, okay, wir gehen da nochmal früher rüber, um uns zu akklimatisieren, oder ist die Sorge aus Spielersicht vielleicht zu groß, dass man einfach noch frühzeitiger die Gefahr eines Lagerkollers hat, die Freundin nicht sieht und einfach von zu Hause weg ist?
Also erstens von der Spielersicht, du weißt auch, was du dich begibst. Also das wissen auch die Frauen, die Freundinnen. Es geht ja um eine WM, die dauert 2 Wochen oder 2,5 Wochen, mit der ganzen Vorbereitung wahrscheinlich insgesamt 2 Monate. Also das wissen alle. Ich sehe es nicht so dramatisch, dass es jetzt Lagerkoller sein müsste. Man sieht ja natürlich auch bei DDD, wie das jetzt funktioniert. Man hat ja ein Ziel vor Auge, deswegen versucht so gut wie möglich diese Bedingungen vorzubereiten, nach Japan zu fliegen und sich zu akklimatisieren. Das ist perfekt. Also ich finde das eine super Idee. Da zeigt man ja auch, wie wichtig diese WM ist. Das geht man ja nicht hin, nur um mitzuspielen, sondern man will natürlich versuchen, irgendwas Großes zu erreichen. Und ich meine, Olympische Spiele wäre natürlich irgendwas Hervorragendes, wenn es dabei rauskommen könnte. Aber ich denke, dass jeder damit klarkommt. Ich glaube auch die Jungs, wo ich auch früher am Podcast mit Nils gehört habe und die alle gesprochen haben, wie die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Probleme entstehen würden.
Ja gut, das klingt schon mal sehr gut, sehr optimistisch. Was machst du eigentlich während der WM?
Nee, ich werde mir alle, wie viel sind das, welche haben die Spiele bei Magenta Sport anschauen?
Also alle wird schwierig, weil ich hab mal den ersten Tag mir angeschaut nur, den 31. August, also dieser Vorrunde. Ich glaube, da laufen 8 Spiele am Tag.
Also man sucht sich sicher die besten Spiele aus und schaut man sich um die deutschen Spiele sowieso. Und es gibt genug wirklich Hammerspiele, die man sich dann anschauen wird, auch schon in der Gruppenphase. Also ja.
Und deine Frau macht das einfach so mit oder sagt die dann irgendwann, sag mal, Anton?
Ja, sie muss, oder? Ich meine, es gibt ja keine andere Wahl.
Es gibt keine andere Wahl. Nenn mir die Alternative. Sie existiert.
Ja, genau. Also das Gute ist, dass man sich das auf dem Laptop schön anschauen kann, auch noch. Also,
auf dem Laptop? Jetzt, ja. Bitte? Man kann es auch im TV anschauen, ne?
Das ja, kann man, aber ja. Sag mal, man kann ja...
TV ein Spiel, Laptop das andere Spiel... iPad das
also
dritte
zwei,
Spiel.
Zwei auf jeden Fall laufen, ja. das muss man schon sagen.
Ja, wir werden mal gucken, was wir da mit dir veranstalten. Wir müssen dich auch noch irgendwo beschäftigen. Erstmal bist du heute Abend im Einsatz. Das wird jetzt für die wenigsten Hörer noch interessant sein, an dem Dienstagabend Olympiakos Piräus gegen FC Bayern München mit Markus Krawinkel und mit dir auch. Also da werden wir brauchen das gar nicht groß jetzt hier anzukündigen, weil nicht so viele Hörer werden... diesen Podcast hören und das Spiel wird noch passieren, sondern es wird eher danach sein. Insofern alles Gute für heute Abend.
Danke.
Und vielen Dank für deine Expertise, Tonno. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele mit dir und auf die nächsten großen Taten.
Alles klar, danke schön.
Gute Zeit.
Ja, ciao.
Ciao.
Ja, gut, dann haben wir schon mal die erste Expertenstimme abgefrühstückt.
Ja.
Ja.
Ich fand es sehr interessant, dass er bei Australien sofort darauf kam, dass die Underdogs sind in der Gruppe, so ein bisschen. Fand ich überhaupt.
Und er nicht. Fand die Franzosen deutlich stärker als du.
Ja, ja. Aber er ist halt auch Anton Gavel und ich bin nur irgend so ein Dödel.
Du bist nichts. Wie steht's in deinem Twitter-Account?
Im Großen und Ganzen nutzlos.
Im Großen und Ganzen nutzlos. Twitter-Name Mikrosohn.
Ich finde, bei Frankreich sind viele Spieler dabei, die toll klingen. Das klingt toll, wenn man Nick Batum hört und sich an Nick Batum von vor 4 Jahren erinnert.
Aber weil die Sprache auch schon so schön ist. Nick Alexis Argensin.
Ja, das ist das perfekte Beispiel eigentlich. Mhm. Argensin. Der war auch vor 10 Jahren halt, da war seine Prime.
Ja.
Das ist halt so ein alternder Kader, bei dem nicht so wirklich viel nachkommt. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel Théo Maledon spielen wird. Der 18-Jährige. Ist mittlerweile übrigens in den ESPN Draft Rankings unter den Top 5 für den nächsten, also für die nächste Saison, für 2020. Mhm. Mega Talent. Ich habe ihn 2-mal spielen sehen diese Saison. Wahnsinnig.
Ja, der ist gut.
Ich habe halt das Gefühl, dass Frankreich gerade in so einem Generationenübergang ist, wo die Älteren langsam abfallen und die Jüngeren aber noch brauchen, bis sie wirklich da sind. Rudy Gobert ist natürlich die Ausnahme, der da genau in der Mitte ist. Ich glaube, der ist 26 oder so. Aber da hat Deutschland, finde ich, momentan einfach einen Kader, der mehr im Saft steht, mehr in der. Und deine Meinung würde mich auch interessieren zu kein Mo Wagner, kein Hartenstein.
Gut, Rödel ist ein Trainer, der schon sehr viel davon hält, einer Mannschaft zu vertrauen, die ihm jetzt auch schon den Weg freigeräumt haben.
Ja.
Das heißt, wenn er auf den entsprechenden Positionen sich jetzt da bedienen kann, bei denen, die zur Verfügung standen, die da waren und die sich in den Quali-Spielen den Hintern aufgerissen haben, dann bleibt er bei denen. Wir reden dann ja auch über die Position, bei denen wir sowieso gut besetzt sind.
Ja, genau. Ja,
Hartenstein, Wagner, okay, du hast Kleber, du hast Theis, du hast Bartel, du hast Vogtmann, du hättest einen Zirbes, du hast einen Pleiss zur Not auch noch, also wie auch immer. Du bist ja auf den großen Positionen überbesetzt. Wagner ist ein Riesentalent, überhaupt keine Frage. Und ist aber nicht bisher in dieser Mannschaft angekommen. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Weil die Mannschaft wird sich ja sowieso neu jetzt finden.
Ja, genau. Ja? Und ich finde halt, Mo Wagner bringt in der Offensive vor allen Dingen einiges mit, was sonst niemand mitbringt in dem Kader. Also wenn man darüber spricht, dass Mike Zirbes so eine Präsenz unterm Korb ist, so eine Präsenz unterm Korb ist Mo Wagner offensiv ja durchaus auch. Also er ist ja eben so ein Throwback-Spieler, der noch dieses alte Post-Up-Game drauf hat, viele verschiedene Moves. Das war ja seine große Stärke in Michigan immer, dass er einfach nicht zu verteidigen war in Korbnähe. Und dann kann er halt aber auch raus an die Dreierlinie und kann von da draußen auch die Offensive initiieren. Große Frage bei Mo Wagner ist halt immer die Defense. Aber ist es bei Mike Zirbes wirklich so viel anders? Also wenn du Mike Zirbes jetzt rausgeswitcht hast gegen den kleineren, ist es auch nicht viel besser.
Es gibt eine sehr alte Verbundenheit zwischen Rödel und Zirbes aus Trierer Zeiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeiner Form eine Rolle spielt, aber die beiden sind befreundet.
Ja.
Ich glaube, es spielt eine Rolle, aber ich war nicht zu 100% sicherlich, aber man darf das auch nicht vergessen, dass wenn vielleicht etwas auf der Kippe steht, Rödel sagt, du hast mir die letzten Jahre immer geholfen.
Ja, ich glaube, das ist
jetzt kommst du auch mit zur WM.
Ich glaube, das ist so ein Faktor, in den wir wenig Einblick haben, in den uns Alex Dechern mit seinen hervorragenden Dokus von der Nationalmannschaft vielleicht immer mal wieder so einen größeren Einblick gewährt. Bei den Spielern, die jetzt nicht über 25 Minuten pro Spiel spielen, ist es ja auch oft gar nicht so wichtig, was sie sportlich bringen. Also ich argumentiere jetzt gegen meine eigene Argumentation von vor 2 Minuten. Und wenn Hendrik Rödel halt Mike Zirbes kennt und weiß, der ist gut fürs Team und der spielt 7 Minuten pro Spiel oder vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger.
Und Zirbes ist eben auch einer, wenn der sich wohlfühlt in einer Mannschaft und gut kann mit den Spielern, mit dem Trainer, dann bekommst du von dem auch nochmal extra. Das ist auch einer, der ist für mich immer auch noch leicht unter dem Radar, weil bei dem alles klappen muss. Wenn aber alles klappt, wenn alles gut auf gut gestellt ist, dann hast du da echt einen richtig wertvollen Spieler auch. Ne? Aber klar, das ist sicherlich interessant. Also Hartenstein sehe ich da noch nicht. Hartenstein, glaube ich, ist da noch nicht so weit, wie ein Wagner ist.
Ja, da hatten wir, habe ich das nicht mit dir diskutiert? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Das ist schon länger her. Da war ich noch, vor dem großen Raum der Magenta Sportkommentatoren war ich dann noch ausgeschlossen.
Da warst du noch weniger als nichts.
Da war ich ein guter Telekom Basketball Schreiberling damalige Seite noch. Ich weiß noch, wie ich rausgekickt wurde damals. Nee, das stimmt nicht. Ich wollte mir jetzt so eine Origin-Story überlegen. So eine Superhelden-Story, wo ich am Anfang des Films rausgekickt werde und dann am Ende.
Stehst du mit Umhang da.
Auch das übrigens, großer Indikator für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, dass ich mich gerade selber mit einem Superheld verglichen habe.
Hast du eine narzisstische Persönlichkeitsstörung?
Ja, mit Sicherheit. Sonst wäre ich nicht Kommentator. Hast du dir da noch nie drüber Gedanken gemacht?
Du willst behaupten, ich habe eine narzisstische
Persönlichkeit? Jeder, der den Job macht, hat das zu einem gewissen Grad.
Was?
Ja, würde ich schon sagen.
Was heißt das genau?
Naja, wieso kann dein Leben nicht sein, du sitzt irgendwo in einer Bank und verkaufst Bausparverträge?
Das kann auch sein, das sind auch wertvolle Jobs.
Ja, natürlich sind das wertvolle Jobs, das bestreite ich auch gar nicht.
Ich habe das nicht gelernt.
Ja, ich hab
Du hast es gelernt.
Ich habe zufälligerweise das schon gelernt.
Du bist Bankkaufmann.
Genau, aber zumindest bei mir, vielleicht, ich spreche lieber von mir als für alle jetzt, aber es gibt, also natürlich gäbe es auch andere Sachen, als ständig überall im Mittelpunkt zu stehen, also auf eine Bühne zu gehen oder vor eine laufende Fernsehkamera.
Wenn ich ein Spiel kommentiere, dann stehe ich ja nicht im Mittelpunkt, sondern die Spieler, die Action auf dem Feld.
Ja, na klar.
Das ist ja die Kunst, das zu können, dass du dich nicht selbst in den Mittelpunkt stellst.
Ja, na klar, aber es gibt ja auch, selbst wenn du so gerne um diese Spieler herum bist, die auf dem Feld was machen, kannst du ja immer noch die Grafik machen. Ich auch. Ja,
oder
aber
Regie.
Wieso nicht das, sondern...
Weil ich das nicht kann.
Eine Stimme.
Also ich weiß es nicht, ich kann es lernen,
Wir reden umeinander herum.
Ja, ich habe einfach nichts anderes, ich habe nichts gelernt. Ich habe was studiert, aber ich habe nichts, ich kann ein paar Sätze gerade ausreden.
Ich glaube, es gibt in jedem, also es gibt einfach
so viele Leute. Ich habe keine Persönlichkeitsstörung.
Nein, ich will dir die auch nicht unterstellen.
Basti!
Ich sage nur,
dass eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, das google ich gleich erstmal, da kommen bestimmt ganz böse Sätze bei raus.
Ja, ja. Ich rede nur mit so vielen Leuten, auch wenn wir bei den Übertragungen sind und so, die immer sagen, oh, das, was du machst, das könnte ich nie machen. Also ich glaube nicht, dass
die narzisstische Persönlichkeitsstörung, NPS, zeichnet sich durch einen Mangel an Empathie, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und gesteigertes Verlangen nach Anerkennung aus.
Ja. Yeah.
Nein. Also ein Mangel an Empathie.
Beschreiben Sie mich in 3 Sätzen.
Echt? Hast du einen Mangel an Empathie?
Weiß ich nicht.
Wenn du einen zertretenen Frosch auf der Straße siehst.
Das ist ja nicht empathisch. Also Empathie bedeutet ja nicht, dass du dich schlecht fühlst für einen zertretenen Frosch. Empathie bedeutet ja, dass
er dir leid tut, dass er da zertreten
liegt. Empathie bedeutet, dass wenn du mit einer anderen Person diesen zertretenen Frosch auf dem Boden liegen siehst, ob du dann, auch wenn du dich selbst nicht schlecht fühlst über den zertretenen Frosch, in die Person, die neben dir steht, hineinversetzen kannst und verstehen kannst, wieso sie sich schlecht fühlt.
Ich habe das Gefühl, ich bin beim Psychiater auf der Couch. Wir sollten direkt unseren nächsten Gesprächsgast anrufen.
Gott, das ist abgedriftet.
Ich habe Angst, dass ich rausgehe und habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Ich glaube, diese WM-Auslosung hat uns beide so ein bisschen kirre gemacht.
Mama, ich rufe meine Mutter an, als Überraschungsanruf. Vielleicht kann die mir helfen.
Ich glaube, ich werde verklagt übrigens von Thingspool oder Magenta Sport, wenn ich Michael Körner kaputt mache.
Kaputt? Ich habe NPS. Das ist jetzt scheinbar Fakt. Ein Mangel an Empathie.
Ich rede nur von mir. Ich rede nicht von dir. Ich rede nur von mir.
Du hast gerade gesagt, jeder Kommentator.
Ja, zu einem gewissen Teil. Das verläuft ja nicht in Schwarz oder Weiß, sondern in Graustufen.
Oh, das ist nicht meine Stärke. Meine Frau sagt immer, ich denke in Schwarz-Weiß.
Ja.
Ich kann nicht, ich habe keine Zwischentöne. Das ist leider wahr. Ich habe ein extremes Schubladendenken.
Ja, auch das ist, könnte man als Mangel an Empathie
diagnostizieren. Nein. So, bevor wir jetzt hier uns zu sehr in den Mittelpunkt stellen, Herr Ulrich, bevor wir uns über alle anderen stellen, über unsere Experten, über unsere Zuhörer.
Ich stelle mich nicht über die, ich stelle mich weit unter die, weil die sind nämlich cool in der Welt, wo sie nicht vor der Kamera stehen und ich nicht. Ich brauche Leute, die mir sagen, oh, das hast du toll gemacht.
Ja?
Ja.
Ich sag dir das heute nicht mehr.
Ja, ich weiß. Ich
will, dass du zitternd nach Hause gehst und kaum mit dem Schlüssel die Tür aufbekommst. Und dich dann heulend ins Bett schmeißt und fragst, was habe ich mit meinem Leben angefangen?
Dazu braucht es wirklich nicht dein Beiwerk, dass das alles passiert, was du gerade beschrieben hast.
So spricht einer, liebe Leute, der einen Traumjob hat. Basti hat einen Traumjob. Das ist ein Traumjob. Das ist wirklich so. Und trotzdem,
das will ich nicht bestreiten,
zweifelt er an sich. Und das wird mir gesagt, einen Tag vor meinem Geburtstag bekomme ich gesagt, dass ich NPS habe. Gut, abgesehen davon rufen wir jetzt bei Henrik Rödel an. Der hatte gerade erst Geburtstag. Oh, das ist ein guter Einstieg, Basti.
Okay.
Nicht vergessen.
Ja.
Der hat gerade eine runde Zahl erwischt. Da begrüßen wir den Bundestrainer, Henrik Rödel. Henrik, servus.
Ja, hallo.
Ja, wir haben gerade über narzisstische Persönlichkeitsstörungen gesprochen. Das soll dich jetzt nicht großartig interessieren. Nachträglich alles Gute zu deinem 50. Geburtstag. Hat das was mit deiner Persönlichkeit, hat das irgendeine Störung hervorgerufen, dieses Datum, oder ist alles in Ordnung geblieben?
Also nicht, dass ich wüsste. Sollte man vielleicht andere fragen, aber eigentlich war es ganz so wie vorher.
War wie vorher. Du hast auch dich nicht erschrocken, dass die Zeit so schnell vergeht? Das wahrscheinlich schon.
Also ich war ja schon fast ein ganzes Jahr, fast 50, also das war jetzt auch nicht so anders.
Sehr schöne, pragmatische Einstellung, finde ich gut. Warst du auch so unaufgeregt bei der Auslosung zur Weltmeisterschaft?
Nee, muss ich ehrlich sagen, ganz und gar nicht. Ich war in Istanbul mit unserem Kapitän, mit Robin Benzing zusammen. Und ja, das war schon sehr aufregend.
Es sah ja ganz kurz aus für ein paar Sekunden.
Bitte?
Für ein paar Sekunden sah es ja so aus, als könnte man in die Gruppe mit USA, Türkei kommen.
Genau. Also als die ersten beiden Pools nicht mit uns, als wir da nicht auftraten, dachte ich schon, oh je, jetzt gehen wir mit Türkei und USA in die Gruppe. Und das wäre natürlich noch schlimmer gewesen. Also ich meine, die andere Seite ist natürlich viel, viel einfacher. Ohne die Amis, aber jetzt unsere Auftaktgruppe ist ja ganz in Ordnung, damit kann man leben und das ist okay. Hinten raus wird es halt brutal.
Ohne jetzt deine Laune dämpfen zu wollen, aber Basti und ich haben gerade diese WM einmal durchgespielt, zumindest lose, und sind dann im Viertelfinale auf die Paarung Deutschland gegen USA gekommen.
Ja, wie gesagt, also hinten raus wird es brutal. Also aus der ersten Gruppe, wir haben Frankreich bei der Europameisterschaft geschlagen, aber
genau.
Wir wissen alle, dass das Frankreich also eine der besten Basketballnationen ist und was sie da alles auflaufen werden, das wird schon sehr, sehr schwierig. Trotzdem Dominikanische Republik und Jordanien nicht zu unterschätzen, aber da sollte man eben zumindest ebenbürtig oder besser sein und das große Ziel muss natürlich sein, jetzt zu versuchen, Gruppen Erster zu werden.
Ja.
Wobei das jetzt also ein Ziel ist und nicht etwas, was eine klare Vorgabe sein kann, weil also gegen Franzosen zu gewinnen ist ja alles andere als leicht.
Genau. Wir gehen stichpunktartig,
Ja, wenn wir da dann rauskommen, gibt es auf der anderen Seite Kanada, Australien oder Litauen. Und also überkreuzen. Wenn wir aus dem ganzen Achterpool Erster werden wollen, dann müssen wir schon einige gute Mannschaften schlagen, weil nur dann vermeidet man im Viertelfinale die Amis.
Genau.
Gut, das war das, was du wahrscheinlich durchgespielt hast. So sehe ich das ähnlich. Auf der anderen Seite, also das sind ja alles Spielereien. Am Ende wird es so sein, wie immer in den ganzen Turnieren. Man spielt Spiel für Spiel, man guckt, was man kriegt, wo man hinkommt, in welche Situation man hat. Man macht das Beste draus, man bringt alle Energie rein. Und Turniere sind halt wie oft ja auch nicht unbedingt immer ein Zeichen von dem, wie eine Mannschaft wirklich ist, sondern eben, wie sie in dem Augenblick nur ist. Und wenn man da ein Momentum bekommt, kann man alles Mögliche schaffen. Und dass wir gegen gute Mannschaften bestehen können, das wissen wir. Und wir müssen uns halt sehr, sehr, sehr gut vorbereiten und da eine gute Vorbereitung spielen und dann in die Spiele gut gehen. Und dann hat man immer eine Chance. Mhm.
Wir haben unseren Podcast heute begonnen und ich glaube, nach 45 Sekunden haben Basti und ich darüber gesprochen, erstes Spiel gegen Frankreich. Okay, da steht also ein Rudy Gobert unter dem Korb in der Zone und bewegt sich nicht. Was machen wir denn da mit unseren Schröders und los? War das auch schon dein Gedankengang? Also funktioniert das Trainerhirn genau so wie unseres jetzt hier, dass du dir diese Situation vorgestellt hast?
Also Rudy Gobert oder wer auch immer, also ich glaube, dass wir Respekt haben von denen und so weiter, aber also ich glaube, man auch in der NBA kann man ab und zu gegen ihn punkten. Auf der anderen Seite wird es ja auch so sein, dass wir ja wissen ja auch noch nicht, wer alles dabei ist und wie die Situation ist, wer gesund ist, wer zur Verfügung steht und so weiter und wer dann der Bundestrainer auswählt. Und genauso ist das bei den Franzosen auch. Ein Rudy Gobert wäre natürlich gesetzt, ist klar, aber er hat ja jetzt auch nicht immer gespielt. Abwarten. Also Ich meine, wenn dann er nicht spielt, dann spielen drei andere NBA-Spieler auf der Position. Also das wird da schon auf jeden Fall unglaubliche Qualität geben und dann von Nando De Colo bis weiß ich nicht was, gibt es ja da auch noch ein paar andere Namen. Also das ist eine schwere Aufgabe. Wir haben die auch schon in der letzten Europameisterschaft, war für mich einer der größten Erfolge, die deutsche Nationalmannschaft ja in jüngster Vergangenheit hatte, so in so einer Situation Frankreich zu schlagen. Das muss nicht immer gelingen, aber ist möglich. Und letztendlich da auch gleich beim ersten Spiel ins Turnier, das ist natürlich echt eine krasse Aufgabe für beide Mannschaften, da gleich da zu sein und dann halt eben dieses unglaublich wichtige Spiel dann zu spielen und dann natürlich alles zu tun, um es zu gewinnen.
Mhm. Ja, also ist es dir lieber direkt als erstes gegen Frankreich oder würdest du es, wenn du es könntest, umdrehen auf das letzte Gruppenspiel?
Also
egal.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Gedanke der Spielerei, die bringt jetzt auch gar nicht viel, weil es ist ja nicht so.
Ja, genau. So muss man eigentlich denken, nicht wie so wirre, narzisstische Persönlichkeitsgestörte, wie ich es bin. Dann haben wir noch Domrep, das ist ja ganz spannend. Da haben wir Karl Anthony Towns, einen der ganz großen Namen der NBA.
Ja.
Al Horford noch dazu, wenn sie dann alle spielen, auch das wieder, da können wir uns jetzt monatelang den Mund fusselig reden und am Ende spielen sie doch nicht. Und von Jena ist ja auch noch Ronald Roberts dabei, von Science City Jena. Ja. Das ist scheinbar ja auch gar nicht mal so eine schlechte Mischung da, ne?
Na gut, also wenn die beiden NBA-Stars da spielen, können die auch jeden schlagen. Also ich meine, das sind beides All-Stars in der NBA und also schon ein paar Leute, die ein bisschen Basketball spielen können. Also natürlich, zur Weltmeisterschaft fährt keine Mannschaft, die nichts kann. Und diese ersten drei Pools, aus denen da ausgelost wurde, das sind einfach gute Mannschaften und das ist nun mal so. Man muss gute Mannschaften schlagen, um weiterzukommen und also Dominikanische Republik hat auch Spieler. Also und wenn die beiden da spielen, dann haben sie sogar sehr, sehr, sehr gute Spieler und das muss man halt eben abwarten.
Ja.
Also bringt ja jetzt auch nicht viel. Natürlich werden wir uns ein paar von den Spielen angucken, die da bis jetzt gespielt haben. Aber beide haben ja noch gar nicht gespielt. Und ich habe natürlich auch schon Daniel Theiss gefragt, was denn mit dem Horford ist. Ob er denn dann spielen will. Und er meinte wahrscheinlich eher nicht. Und dann sind wir uns eher in, wenn er dann halt spielt, dann muss Daniel ihn halt halten können. Und dann ist es halt so.
Ja. Sagst du Daniel?
Keiner kennt ihn besser als Daniel. Eben, also von daher sollte das ja auch vielleicht ein kleiner Vorteil für uns sein. Karl Anthony Towns, wenn der spielt, das wäre echt ein Hammer. Also ich meine, der Typ ist wirklich unglaublich.
Sagst du Daniel Theiss dann auch, dass er Al Horford so Broschüren damit darüber mitbringen soll? Ach, China ist gar nicht so schön. Ist gar nicht, bitte. Oder so Urlaubsbroschüren für Sommer wäre doch irgendwie, wäre doch Mauritius schön.
Ja, also abwarten. Ist ja auch ein älterer Spieler, ob der sich sowas antut und noch gar nicht dabei war. Und das weiß man halt immer nicht. Und dann aber manche identifizieren sich so sehr mit der Nationalmannschaft, dass sie es dann auch doch machen und spielen dann auch toll. Und das weiß man alles im Moment nicht.
Hat er auch schon bei Aaron Baines gefragt, ob der, sein Teamkollege in Boston, ob der für Australien spielen möchte?
Aber ich glaube, das ist ein Selbstläufer. Also der hat gespielt und will spielen. Ich glaube, die Australier haben auch, also die haben ja ein unglaubliches Team auch. Und bei Ben Simmons bin ich mir jetzt nicht sicher, aber also.
Wir haben auch über Kyrie Irving philosophiert, der ja auch Australier ist. Aber auch schwer.
Also,
ne?
Weiß man wie nicht. Gesagt, also das ist ja Spielerei, die jetzt für uns nicht, also für die Verantwortlichen nicht so richtig viel bringt. Wir müssen halt warten, jetzt was kommt. Die Dominikanische Republik hat sich einen anderen Coach geholt als in der Qualifikation, was ja schon interessant ist. Also einen renommierten Coach.
Wer ist das
der auch
jetzt
schon einiges gemacht hat? Okay, frag mich nicht, Garcia oder sowas. Also zumindest in Südamerika wohl ein bekannter Name.
Aber nicht Aito.
Also die nehmen das auf jeden Fall ernst. Also das wird natürlich, ist wie bei einer Weltmeisterschaft ja normal. Also jede Mannschaft wird da alles geben, was sie kann und wir ja auch.
Mhm. Na gut, wir wollen natürlich, also wir können ja nicht über den Kader groß reden. Du hast ja auch noch ein paar Monate Zeit, um den zu nominieren.
Ja.
Im Großen und Ganzen steht das Gerüst ja. Natürlich werden da immer ein paar Namen jetzt hinzuaddiert und man muss abwarten, ob die alle fit sind und alle spielen können. Hast du denn zumindest einen Zeitplan im Kopf, wann diese Kaderplanung abgeschlossen sein wird?
Naja, also ich will natürlich das Ende der Saison abwarten, aus vielerlei Gründen. Erstmal, um weiter zu beobachten, das ist sicherlich das eine, wobei also ja nicht so viele Unbekannte jetzt dabei sind. Und dann muss man abwarten, wie die Gesundheitsstadium ist oder Stand ist von den Spielern. Und dann letztendlich ist ja auch in vielen Situationen jetzt in der Vergangenheit immer wieder auch eine Problematik aufgetreten, wie die Leute jetzt dann in verschiedenen anderen Situationen sind, ob sie einen Sprung in die NBA wagen, dass der NBA-Club das dann zu im ersten Jahr und so weiter und so weiter. Und das glaube ich schon, dass das noch bis Anfang Juli, bis Mitte Juli dauert, bis man da Klarheit bekommt. Und natürlich will man einen größeren Kader schon vorher im Kopf haben und teilt ihn auch den Beteiligten mit. Aber das eine oder andere wird sich sicherlich noch kurzfristig auch vor der Vorbereitung noch verändern.
Wir haben natürlich, wie du weißt, einen sehr, sehr kompetenten Stamm von Experten bei Magenta Sport. Du warst ja selber auch einer. Insofern haben wir da auch mal rumgefragt und Pascal Roller hat zum Beispiel auch in seinen WM-Kader einen Mo Wagner nominiert, der bisher ja noch gar nicht in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ist sowas auch ein Thema, Spieler noch zu benennen, die bisher noch überhaupt keinen Kontakt hatten zur Nationalmannschaft? Oder spielt das keine Rolle?
Na gut, also da sind ja mehrere Namen, die sowas anbringen. Also Daniel hat jetzt bei mir auch noch gar nicht gespielt, da ist aber das ist, glaube ich, jedem klar, dass er da spielt und auch eine große Rolle hat, war ja auch in Braunschweig dann um die Mannschaft rum und so weiter. Und also Moritz ist auch jemand, der U20 und die ganzen U's durchgegangen ist, bei mir U20 gespielt hat. Also der wäre jetzt auch nicht völlig neu in der ganzen Situation. Aber natürlich muss es bei ungefähr einer Gleichwertigkeit der Stärke der Spieler auch irgendwie einen Unterschied machen, ob sie jetzt schon bei uns in den Kadern gespielt haben oder nicht. Mhm. Das ist ja wohl auch normal und verständlich. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Und so ein bisschen eingespielt hat sich der Kader ja in bestimmten Positionen auch. Und jetzt ja mal gucken, wie dann der Gesundheitszustand von den Einzelnen ist und die Situation und dann entscheiden. Aber natürlich ist Mo Wagner auch auf dem Schirm.
Ein etwas sensibles Thema, das gilt ja für jeden Trainer, ist ja, wenn man eine besondere Beziehung zu einem Spieler hat. Und wir haben hier gerade auch mit Basti noch rumphilosophiert. Du hast eine sicherlich besondere Beziehung zu Mike Zirbes aus der Trierer Zeit. Ist auch nichts Schlimmes, wenn man sagt, dass man befreundet ist. Wahrscheinlich ist das so. Ich weiß es ja persönlich gar nicht. Ich gehe davon aus. Wenn das dann, und gerade Mike ist ja, kommt ja in diesen Härtefallbereich rein. Ja, nein, vielleicht. Und nimmt man eher den oder eher noch einen kleineren, wie auch immer. Spielt das zu 2, 3, 4, 5% dann auch eine Rolle, dass man als Trainer sagt, boah, ich habe ja, also das, der hat uns so oft auch den Hintern für uns aufgerissen und den mag ich so gern und der würde uns wohl gesonnen sein, dass diese persönliche Geschichte für einen Trainer da mit reinzunehmen eine wahnsinnig schwierige Angelegenheit ist. Wie gehst du damit um?
Also ich habe ja vorhin jetzt gerade schon gesagt, dass es schon eine Rolle spielt, ob die Spieler schon in diesem in der letzten Zeit der Qualifikation oder Europameisterschaft im Kader waren, dass das eine Rolle spielt. Das spielt eine Rolle bei ungefähr gleicher Stärke der Spieler. Also lieben tue ich die alle.
Das ist schon mal gut.
Also ich weiß nicht, ich habe mit so vielen Spielern jetzt so viel auch in der Vergangenheit gehabt. Also ich habe so viele auf Vereinsebene auch schon gecoacht und jetzt so viele andere auch. Also weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also Yoshiko Saibo habe ich mit 12 auf einer Fahrt nach Fehmarn zum ersten Mal kennengelernt.
Ach komm.
Also wie gesagt, also wenn man jetzt anfängt und zu sagen, jetzt, also ich muss den Spieler mitnehmen, weil ich ihn mag und mit ihm befreundet bin, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Mhm. Vor allem, weil ich halt, also ja, jetzt auch, da bin ich auch noch sehr dankbar dafür, dass ja die Atmosphäre in diesem Team bis jetzt unglaublich war, dass sie alle wollten, die da waren, also richtig sich eingesetzt haben und ihr Herz da hingelegt haben und da gibt's keinen, den ich davor ziehe aus irgendeinen persönlichen Gründen, sondern das muss natürlich in die Mannschaft reinpassen. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Aspekte, die für eine Mannschaft wichtig sind, Mannschaftsgeist und Teamgeist oder eine bestimmte Rolle, die dann auch nicht immer das Sportliche widerspiegelt, ganz so wie man wie das, und am Ende ist es ja auch immer im Sinne des Betrachters, der eine glaubt das und der andere meint das, und das ist natürlich dann letztendlich, wird man gemessen am Erfolg, ist so wie das halt normal ist bei unserem Sport, und ich versuche die Besten da aufzustellen und mehr kann man nicht machen.
Ja, völlig richtig. Also wir freuen uns natürlich wie Bolle, das ist ja klar. Jetzt gibt es auch schon den Fieber-Countdown auf der Seite. Ich glaube 165 Tage oder so sind es noch.
Ja,
kommt einem unendlich lang vor, aber wie wir alle wissen, die 50 überschritten haben, es geht sehr schnell, ne Henrik?
Geht mit schnell, der Zeit. Ja. Wie gefühlt am nächsten Tag fängt die WM an.
Ja, und eine Sache würde ich doch noch gerne ansprechen. Ja. Was die Zeitplanung angeht, da haben wir auch gerade mit Anton Gavel drüber gesprochen, es gab ja mal diese Grundidee, nach dem Supercup noch nach Japan zu fahren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch in der Schwebe ist oder nicht. Anton
das
meinte,
ist noch in der Schwebe, ja.
Anton meinte, aus Spielersicht fände er das super, weil man da ja sich schon mal akklimatisieren kann und er sieht keine Gefahr des Lagerkollers oder sowas, sondern man weiß, worauf man sich einlässt. Wenn man sagt, man spielt WM, dann sind einfach auch 2 Monate, die man da den Fokus drauf legt und nicht nur noch die Zeit zwischen Supercup und China. Wie ist da, du hast gerade gesagt, es ist noch in der Schwebe.
Ja,
vor welchem Hintergrund?
In der Planung auf jeden Fall drin. Ich glaube schon, dass wir das wahrnehmen werden. Und also ich sehe das wie Anton.
Ja.
Wäre auch schlimm, wenn das nicht so wäre. oder sagen wir es ja nicht ganz überraschend, dass wir da einer Meinung sind.
Ja.
Aber man, klar, hat eine Möglichkeit, sich zu akklimatisieren, dann auch Spieler auf hohem Niveau zu spielen und dann halt eben eine kurze Anreise nach China zu machen.
Mhm.
Die ganz klaren und kleinen Details, an denen werden ja jetzt, wird natürlich jetzt gearbeitet, wo wir auch wissen, welche Gruppen wir haben und so weiter. Also das geht natürlich jetzt, die Räder drehen sich im Moment jetzt also auf vollen Touren.
Ja, kann man das eigentlich auf dem Computer nachspielen? Gibt's so NBA 2K mit Länderspielen? Gibt's gar nicht, ne?
Nee, ich weiß nicht mehr, wie man das andere Ding 2K spielt. Also dann,
ja, wir beide sowieso nicht, Hendrik, aber hier die Basti Ulrichs, die mir gegenüber sitzen, die können das alles. Sonst würde ich mal so mal Frankreich gegen Domrep mal einfach so nachspielen, aber wenn das nicht geht, dann hat's keinen
Sinn. Ich meine, du kannst, wenn du dir einen Tag Zeit nimmst, kannst du dir Domrep erstellen und jeden einzelnen Spieler halt nachbauen und dann kannst du das machen mit Sicherheit. Okay. Ich spiele aber auch kein NBA 2K, also ich bin auch da nicht der Experte.
Okay, kein E-Sport hier bei uns, das ist schon mal gut. Coach, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir werden uns das ein oder andere Mal noch hören und sehen in den nächsten Wochen. Du wirst wo deine Zeit verbringen? Du bist ja ständig in den Hallen unterwegs. Es gibt ja diese Woche noch einiges zu sehen. Unter anderem, was ich sehr spannend finde, ist Vechta gegen Bamberg. Wirst du da aufschlagen?
Oh, okay. Also ich bin jetzt erstmal in Barcelona gegen München.
Oh, auch gut.
Aus vielen Gründen, die man auch kennt. Also mein guten Freund und Mentor Svetislav sehen und auch ein hochkarätiges Spiel mit viel, viel Bedeutung. Also da werde ich jetzt erstmal hinfahren.
Gut, dann sehen wir uns da tatsächlich vor Ort. Denn da, laut Dienstplan, bin ich da auch anwesend. Gut, dann gute Zeit, Henrik. Vielen Dank für deine Meinung und auf bald.
Sehr gerne, bis bald.
Bis dahin.
Ciao.
Ja, da wird schon gefachsimpelt dann mit Sveti.
Ja, na klar.
Du Sveti gegen Frankreich, was machen wir denn da? Wie ziehen wir denn den Zahn?
Ich glaube, so Sveti interessiert sich dafür.
Sveti?
Ja.
Einmal Trainer, immer Trainer.
Du meinst, ja?
Ja, natürlich. Doch. Mit dem kannst du stundenlang über Basketball reden.
Ja, ja, aber ist der nicht mittlerweile so, ich persönlich bekomme ja nicht mehr so viel von ihm mit jetzt da in Spanien.
Der ist Trainer des FC Barcelona,
das weißt du schon, ne? Das ist mir klar.
Die auf Platz 5 in der Euroleague
stehen. Ja, 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 aber ob er sich für die Nationalmannschaftsfenster wirklich so interessiert.
Ja, ja.
Meinst du?
Ja, natürlich. Mit dem kannst du auch über Per Taka hier reden von Jordanien.
Okay.
Also das ist ein totaler Enthusiast in der Hinsicht.
Gut.
Und natürlich über den serbischen Basketball.
Ich habe ihn ja nie kennengelernt. Also ich habe ihn einmal, ist er bei einer Pressekonferenz an mir vorbeigehuscht und hat mich zu halb aus dem Weg geschubst. Das war alles, war meine gesamte Interaktion.
Ja.
Das heißt, ich habe da tatsächlich keinerlei.
Du musst einen Weg zu ihm finden und dann ist es ein sehr, sehr spannendes Unterfangen, mit ihm zu kommunizieren. Also es ist sicherlich ein spezieller Mensch, aber ein sehr interessanter Mensch. Mhm. Genau, und da freue ich mich auch drauf, ihn wiederzusehen. Ich meine, es geht ihm wieder gut gesundheitlich, er hat ja mehrere Geschichten am Laufen, er ist topfit und deswegen hängt er wohl in Barcelona auch noch ein Jahr dran. Also angeblich kein Sarunas Jacekevicius nach Barcelona, der da im Gespräch war, sondern Sveti bleibt, finde ich spannend. Ich meine, der hat ja auch da ein Haus und ich meine, Barcelona
ist jetzt nicht die schlechteste Stadt.
Sorry, ne?
Also. Ist okay.
Auch wenn, die machen ja so Demonstrationen gegen Touristen, ne? Das ist ja eine von den Städten, die sich wehren gegen Tourismus, weil wenn du da über die Ramblas gehst, da sind halt nur Deutsche, Chinesen, Finnen, was weiß ich, halt Touristen. Ja. Ne? Und deswegen ist kein Platz mehr für die einheimische Bevölkerung.
Ich meine, in München protestieren die Einheimischen ja im Prinzip auch gegen die Touristen, aber sie protestieren halt, indem sie sich einfach irgendwo in eine Bar hocken und zusaufen und dir dann erzählen, wie viele Touristen immer da sind.
Ah, okay, das wusste ich noch gar nicht.
Ja,
ja, den Protest, den gehe ich nicht mit. Nee, tatsächlich, aber mal abgesehen davon, es ist fast überall auf der Welt voll. Wir sind einfach zu viele Menschen. Also knapp 8 Milliarden.
Ja.
Davon kannst du mal schön 5 Milliarden abziehen und das ist immer noch genug.
Wir kommen zurück zu Michael Körners Bevölkerungsplanung.
Zombie-Apokalypse.
Letzte Woche hatten wir noch, was macht Michael Körner mit der überbleibenden Bevölkerung im Fall einer Zombie-Apokalypse? Dieses Mal, Michael Körner plant, die aktuelle Weltbevölkerung zu verkleinern. Und zwar so.
Indem wir über die Zuschauerpost reden.
Oh, okay.
Wir wollen das auch noch zum Abschluss machen, damit wir hier noch ein sauberes Ende hinbekommen. Und dafür muss ich den Raum nochmal verlassen. Pass auf, ich muss zu meinem iPad.
Ja.
Ja. Ich möchte aber die Sendung nicht unterbrechen.
Das heißt, ich soll jetzt einfach weiterreden.
Basti, pass auf, du bist Stand-Up-Comedian.
Ich erzähle jetzt keine Jokes.
Nein, nein, du musst ja. Nee, aber
no
du,
way.
Nein, du musst ja keine Jokes. Warum eigentlich nicht?
Weil das nicht funktioniert so. Es sind zwei verschiedene Medien.
Gut, dann, aber du kannst ja Menschen unterhalten dann. Du kannst jetzt weiterreden.
Ja, ich rede jetzt über den vergangenen Spieltag in der Easy Credit BBL, wenn es für die.
Ich sag mal so, ich bin in ungefähr 45 Sekunden wieder da.
45 Sekunden? Das ist ja kürzeres.
Oder sagen wir mal 1:10.
Im BBL Roundup.
70 Sekunden.
Ja, ich rede, werde, weiß ich noch nicht genau, über was ich rede.
Ab jetzt.
So, herzlich willkommen zurück zur Sebastian Ulrich Show hier auf Magenta Sport, der Abteilung Basketball Podcast. Wir hatten natürlich viel Interessantes am Wochenende.
Du hast doch NEP, das höre ich doch jetzt schon. Schon bei dem Einstieg habe ich gehört, dass du NEP hast.
Richtig. Ja. Ich habe es nie bestritten. Übrigens ist das auch eine Form davon, wenn man verspricht, aus dem Zimmer zu laufen, die Tür sogar schon aufmacht und dann nochmal zurückläuft, weil man sich selbst einfach nochmal gern auf dem Mikrofon hören möchte. Genug zu dem Thema. Ich glaube, Psychoanalyse überlassen wir erstmal dem Psychoanalyse-Podcast. Gibt's bestimmt auch viele gute davon da draußen. Informiert euch. Und reden wir wieder über die Basketball-Nation in Deutschland. Reden wir über die Easy Credit BBL. Körny, was war denn dein was war denn das beste Spiel für dich, der am vergangenen Wochenende, jetzt da du wieder da bist? Ich habe inhaltlich richtig viel vorangetrieben gerade.
Gar nichts, oder?
Nee.
Ich würde sagen, das beste Spiel, also ich habe Bamberg gegen Bremerhaven gemacht. Das war jetzt nicht berauschend, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Gießen-Alba fand ich jetzt ganz interessant, weil ich einfach, ja, wenn man die Berliner in Vollbesitz ihrer Kräfte sich anschaut, macht das einfach sehr viel Spaß.
Ja, es war ein merkwürdiges Ende. Gießen hätte es fast noch mal ausgeglichen am Ende, dann nur mit 5 verloren. Ansonsten wenig Überraschendes einfach, ne? Also Vechta Braunschweig war sehr eng, es war ein richtig gutes Spiel. Und ansonsten hat eigentlich in jeder Partie der Favorit gewonnen diese Woche. Bonn-Göttingen, Würzburg-Frankfurt, eigentlich überall. Und die Frankfurter übrigens, die du letzte Woche noch groß in die Playoff-Contention gehoben hattest, haben mir wieder überhaupt nicht gefallen gegen Würzburg dann. Also ein bisschen so ein Zurückfallen in alte Muster. Man hat eigentlich einfach das Gefühl, dass die vor allen Dingen offensiv nicht so wirklich wissen, was ihr genauer Plan ist.
Soll ich dich erlösen?
Bitte.
Zuschauerpost, Abteilung Basketball at gmail.com. Da kann man alles loswerden. Sascha Wössner hat geschrieben, Basti Ulrich macht als Vertretung von Alex einen super Job. Wäre es eine Idee, ihn ständig beim Podcast dabei zu haben und ihr macht das Ganze dann als Dreiergespann?
Also ich bin da.
sind drei nicht einer zu viel? Gibt es da nicht sogar einen Film? Gab mal so einen Heinz-Rühmann-Film.
Ja.
Die drei von der Tankstelle war das, glaube ich, ja.
Also man merkt ja vielleicht schon, wie still ich oft bin, wenn du telefonierst oder wenn wir einen Partner haben, der am Telefon ist, so wie bei Anton Gavel vorhin. Ich habe ja immer das Gefühl, dass wenn es drei Leute sind, dann wird so ein bisschen der Inhalt des Ganzen verzerrt. Es geht dann nicht mehr um Inhalt, sondern nur um ich spreche jetzt mal. Und ich weiß nicht, ob das die beste Idee wäre. Aber das müssen Alex und du entscheiden.
Ich habe nichts zu melden hier. Joshua Obiese wird gewünscht als Gesprächspartner.
Ja.
Und Franz Wagner von Alba Berlin. Also, da gab Sebastian Bord geschrieben, super Sache, alles hier. Joshua war ja immer mal Thema, ob man den nicht auch mal mit so einbringen kann. Und bei Franz Wagner wurde auch angefragt, ob wir den nicht mal nehmen können, der 17-Jährige aus Berlin. Obiese ist, glaube ich, sogar erst 16.
Nee, Obiese ist 18.
18?
Ja.
Ach, der ist 18 mittlerweile, genau. Und ja, machen wir. Das Problem ist immer, wir zeichnen dienstags auf und die Würzburger zum Beispiel haben in den letzten Wochen immer dienstags gespielt in ihrem Europe Cup und Alba auch, waren entweder dienstags spielenderweise, so wie heute auch, erstes Spiel, Euro Cup Halbfinale gegen Andorra. 1945. Kommt ein bisschen spät vielleicht jetzt für manche der Hinweis, aber ist so. Und deswegen sind die entweder unterwegs oder spielen. Und dann sind die dienstags nicht greifbar. Wir haben aber dieses Problem an eigentlich fast allen anderen Tagen. Und montags wollen wir nicht aufzeichnen, weil wir das nicht wollen. Aber klar, gute Idee. Obiese und
Also dann gemeinsam Wagner, in einem Gespräch so eine jugendlichen Runde so ein bisschen.
Ist ja auch im Telefon immer schwer.
Ja,
so,
richtig. Ne?
In einer Runde am Tisch könnte man sagen, okay.
Ja.
Dann übrigens die SPD-Stellung war ja letztes Mal, war bei Wer wird Millionär eine Frage, was die SPD-Stellung im Basketball ist, die wir beide nicht beantworten konnten, die Frage. Schießen, passen, dribbeln, Triple Threat-Stellung, also lächerlich irgendwo, dass man das nicht kennt, aber tatsächlich wusste ich es nicht. Und einer schrieb, es war die 64.000 Euro Frage, weil ich ja gefragt habe, was das für eine Stufe war. Und einer schrieb, es war die 125.000 Euro Frage, was mir schon wieder etwas realistischer erscheint.
Also selbst da gibt es schon wieder Entscheidungsmöglichkeiten.
Weil für 64.000, also das ist wirklich, ich fand das unfassbar schwer. So, wir haben diverse Anregungen. Ich habe versprochen, das alles mal zu sammeln. Das werde ich in dieser Woche vielleicht schaffen, weil ich einfach am All-Star-Break nicht im Einsatz bin und ein bisschen durch die Welt wandern werde und vielleicht komme ich da dazu, ein paar Fragen zu sammeln, aber würde mich über jede Kritik und Anregung würden wir uns freuen. Abteilung Basketball@gmail.com. So, Überraschungsanruf gibt's heute nicht, weil wir schon satt über der Zeit sind. Wir wollten einfach auch mal im Bereich von 60 Minuten bleiben, was uns knapp gelungen ist. Und ansonsten, Highlights der kommenden Woche. Wir haben angesprochen, für den Fall, dass Sie diesen Podcast hören und es ist noch nicht Dienstagabend, was sehr unwahrscheinlich ist, aber könnte passieren. Alba gegen Andorra, Mittwoch. Die Bamberger interessant in der Champions League, auch wenn wir das nicht zeigen, noch nicht zeigen beim Magenta Sport.
Noch nicht zeigen?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht,
liebe Sportblogs, da war ein interessantes kleines Wörtchen.
Da war gar nichts bei. Und Donnerstag ist, wir haben ja Doppelspieltag. Doppelspieltag, Mittwoch, Donnerstag in der Easy Credit BBL. Hochinteressante Spiele. Zum Beispiel, wie schon erwähnt, Vechta gegen Bamberg. Mhm. Parallel läuft zu diesem Spiel die Euroleague, Bayern gegen Barcelona. Das ist ein bisschen blöd.
Wie immer vogelwild.
Aber es ist nicht zu ändern.
Ja.
Freitag dann das Rückspiel von Alba Berlin in Andorra. Deswegen Alba auch nicht beim All-Star Day dabei. Die Spieler sind einfach im Stress. All-Star Day dann am Samstag beim Magenta Sport. Mhm. 18:45, wenn ich mich recht.
17:15 ist schon das, obwohl ich weiß gar nicht, ob wir das übertragen.
Ich glaube, wir fangen 18:45 an, wenn ich mich.
Zeigen wir das NBBL-Spiel
am. Das wird nicht gezeigt. Nicht?
Okay, sorry, never mind.
Also, ich glaube nicht. Und ja, da gibt es dann jedenfalls volles Programm aus Trier. Basti wird sich um die Zusammenfassung kümmern, ne?
Ja, richtig, ja.
Sehr gut, sehr gut. Und dann in der Woche drauf geht es dann auch schon wieder weiter mit, in jedem Fall auch Euroleague, meine ich.
Alles, alles Mögliche in der nächsten Woche. Es gibt ja am Montag darauf gleich Würzburg gegen Bayern.
Würzburg-Bayern.
Genau.
Montagabend, 18.45 Uhr geht unsere Übertragung los.
Richtig.
Da werde ich dann selber wieder vor Ort sein. Mhm. Genau. Und dann Dienstag machen wir einen neuen Podcast. Und wie es mit dir weitergeht, das entscheiden wir dann gleich. Erstmal musst du zum Psychologen.
Es ist nicht so, als ob ich da noch nicht gewesen wäre.
Oha. Bevor wir da ins Detail gehen, sagen wir, ja. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Du musst doch die Aloha-Musik einspielen.
Ja, wenn ich sie finde.
Oh.
Nein.
Das ist Akte X.
Ah. Ja, da ist sie.
Ich habe ohne Aloha geht's nicht.
Immer noch Probleme mit diesem,
Ding. Also, du wirst nicht mehr Launchpad Basti, nein.
Nee. Mittlerweile bin ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr, ich hoffe, ich behalte meinen Job, Basti, sondern jetzt irgendwas anderes.
Das Problem ist, du hast NEP und.
Ja, ist okay für mich. Ich meine, ich will einen etwas anderen Spitznamen haben. Wenn ich jetzt irgendwie Super Basti heißt, das ist ja langweilig, das heißt ja jeder. Kann ja jeder
nennen. Du kannst ja einen aussuchen auch. Persönlich, du kannst selber mit Vorschlägen,
was ich bin Spitznamen komplett angeht. Zufrieden mit narzisstische Persönlichkeitsstörung Basti, das ist okay.
Echt? Ja, NEP okay. Basti?
Ja, NEP Basti.
Auch, okay.
Ja, passt.
Auch ein Zeichen von NEP wahrscheinlich.
Natürlich, alles, was ich tue.
Ich werde nie wieder so durchs Leben gehen können wie vor diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
Normalerweise ist es immer, wenn man das Gefühl hat, es hat sich jetzt was verändert, was Gutes.
Damit sollten wir jetzt wirklich Schluss machen, denn es war was Positives. Bis dahin, gute Zeit.
We treat people here with complete respect. This is Germany.